Also wir haben als Gesellschaft so drei große Tabuthemen. Das eine ist Sterben, das zweite ist Sex, das dritte ist Geld und über die wird halt einfach nicht geredet. Und alle drei zeigen dann überraschend, dass sie trotzdem da sind und Probleme machen.
Und der plötzliche Herztod bei einer Prostituierten, die man bezahlt hat, vereint alle drei Themen
auf eine interessante...
Schaffen, aber das zeigt auch was über die gesellschaftliche Schwäche, schaffen nur wenige.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Naja, ob das heute saukomisch wird, bin ich mir... Ja, okay, er nickt, doch, unser doch. Gast nickt. Ich habe leichte Beklommenheit. Hallo erstmal, hier ist die Familienpackung, der Deep Talk. Wir tauchen tief, mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist. Neben mir meine bezaubernde Psychologinnenfrau Suse. Und diese Mulmigkeit, teilst du die, Schatz?
Nein.
Okay, ich sag nur mal unser Gast, was er für ein Buch geschrieben hat. Was am Ende möglich ist, wie ein gutes Sterben gelingen kann. Suse, wen haben wir denn heute? Oder um mit Kurt Krömer zu sprechen, wen hat uns die Katze denn heute vor die Tür gelegt?
Dr. Med. Matthias Gockel ist Internist und einer der bekanntesten Palliativmediziner Deutschlands. Geboren 1970 in Wuppertal. Matthias verfasste die Bestseller Was am Ende möglich ist oder Sterben, warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen. Ende Januar veranstaltet Matthias zusammen mit dem Aktionskünstler Felix Ruckert über drei Tage erstmals das Death Fest Berlin. Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Psychologinnen und andere Sterbeexperten nähern sich dem Phänomen Tod, bieten Workshops zu Themen wie Sterbehilfe oder Eros und Hod, beraten in Trauerfragen oder bei der elenden Patientenverfügung, die schon ewig unausgefüllt rumliegt. Wer sich traut, kann in einem Sarg schon mal Probe liegen. Warum sollten wir dem Tod etwas fröhlicher entgegenlachen, Matthias Gockel?
Wenn du auf so einer typischen Abendeinladung rumstehst, ein Glas Rotwein in der Hand, was fragen dich die Leute als erstes, wenn sie hören, was du so beruflich machst?
Also ich glaube, am Anfang war es vor allem die Frage, was sind drei Teufelsnamen, ist Palliativmedizin?
Aber das weiß man inzwischen.
Da sieht man also wirklich eine gesellschaftliche Veränderung, was die Bekanntheit angeht. Dann ist es sehr variabel. Das Thema wird nicht mehr ganz so häufig gewechselt wie früher. Das liegt vielleicht auch einfach an der Altersgruppe meines sozialen Umfeldes. Man kommt relativ schnell an die Punkte eben, wer wo wie gestorben ist, warum das vielleicht doch nicht ganz so toll war, wie alle Beteiligten sich das vorher vorgestellt hatten. Man erfährt eine Menge über Erkrankungen von Mitmenschen, mit denen die nicht so sehr hausieren gehen. Kommt relativ schnell zum Sinn des Lebens und ja.
Okay, also die leichten Sachen.
Aber vielleicht mal von vorne. Was macht ein Palliativmediziner genau? Weil das da irgendwie was mit Sterben und Tod zu tun hat, ja. Aber was ist dein tägliches Brot?
Auch da muss man sagen, das hat sich über die letzten 20, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, ein bisschen geändert. Früher waren die Palliativmediziner, Medizinerinnen die, die so in den letzten Stunden dazugerufen wurden. Damals war ein unheimlich häufiger Satz, was macht ihr denn schon hier, soweit ist Herr X, Frau Y doch noch gar nicht. Und dann war sie zwei Tage später tot.
Das waren die mit dem Morphium.
Ich hole etwas aus.
Entschuldigen Sie unsachlichen
Fragen. Die Aufgabe, letztendlich die Aufgabe der Palliativmedizin ist die Betreuung, Behandlung von Menschen mit nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankungen und noch einer begrenzten Lebenszeit. Was begrenzt ist, ist Definitionsfrage, weil es eben sehr oft vorkommt, dass am Ende von schweren, tödlichen Erkrankungen es zu Symptomen, Schmerzen, körperlichen Symptomen, Schmerzen, Übelkeit, Luftnot, Schlafstörungen, Ähnlichem kommen kann, aber zusätzlich, und das macht das Fach für mich so spannend, es eben selten was rein Körperliches ist. Also zu wissen, ich habe nur noch eine begrenzte Zeit verändert, ob man will oder nicht, den Blick auf sein bisheriges Leben und auf das, was kommt, gewaltig. Deshalb arbeiten wir eigentlich immer in Teams, Ärzte, Pflege, Psychologie, Sozialarbeit und diverse oft therapeutische Berufe, Kunsttherapie, Musiktherapie. Das heißt, ja, wir betreuen Menschen in der letzten Lebensphase und während das eben früher oft die letzten Tage waren, ist Gott sei Dank heute die Situation, dass wir auch schon sehr, sehr früh dazu gerufen werden. Das heißt, auch in Fällen, wo wir, was weiß ich, einen Menschen mit Diagnosen haben, wo wir wissen, ein paar werden schaffen, die meisten werden sterben, einige in einigen Wochen, einige in einigen Jahren, aber die Ängste und Sorgen sind ja die gleichen, zumal man immer erst im Nachhinein weiß, in welcher Kiste man dann gelandet ist.
Auf so einer Palliativstation passiert es da, dass da jemand auch lebend wieder rauskommt?
Das ist die erklärte Absicht.
Okay, das heißt aber nicht, wer bei dir landet,
ist man muss unterscheiden. Die Palliativmedizin hat heute sehr, sehr viele verschiedene Manifestationen. Also der Klassiker ist letztendlich die Palliativstation, Krankenhausstation, Akutstation, wo du für im Schnitt 10 Tage bist, weil es ein akutes Problem gibt, das man woanders nicht lösen kann. Mhm. Schmerzen, die mit den Standardmitteln nicht gehen, Luftnot oder. Ich glaube, das ist relativ einheitlich in ganz Deutschland, dass ungefähr die Hälfte aller Patienten auf einer Palliativstation die auch wieder lebend verlassen. Mhm. Entweder nach Hause gehen oder aber, wenn es zu Hause nicht geht, meist dann in ein Hospiz und die Hälfte stirbt. Wir haben komischerweise immer dieses Bild von der Sterbestation. Mhm. Ich habe das mal ausgewertet. In fast jedem großen Krankenhaus sterben jedes Jahr mehr Menschen auf der Intensivstation in absoluten Zahlen als auf der Palliativstation. Die sind meist größer, aber trotzdem. Mhm.
Also, schönen Gruß an die Chirurgen, Kollegen.
Da, wo 150 Menschen auf der Palliativstation sterben, im gleichen Haus sind es mindestens 250, 300 auf der Intensivstation. Mhm. Die sieht keiner als Sterbestation und schon. Und es ist teilweise, dass ich, wenn ich Patienten, das ist das andere Standbein, im Palliativdienst kennenlerne, das heißt, es ist ein kleiner Dienst, 3, 4, 5, 6 Leute, die das gesamte Haus beratend suchen auf allen Stationen. Wenn ich dort Menschen sage, ich glaube, es würde Sinn machen, dass sie auf die Palliativstation kommen, ist immer dieser erste leicht erstarrte Blick. Mhm. Dann sage ich, lassen Sie mich fragen, Sie assoziieren das mit der Sterbestation? Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Na gut, dann ganz wichtig, ist nicht das Ziel. Sie dürfen bei uns sterben. Und das ist 2024 in Deutschland im Krankenhaus auch nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Sie müssen aber nicht bei uns sterben. Und wenn Sie das Gefühl haben, ich erwarte es von Ihnen, dann müssen wir dringend nochmal neu reden. Mhm. Und damit kriegt man eigentlich ein ganz gutes Verständnis hin.
War das von Anfang an dein Berufswunsch, also unbedingt Palliativmedizin zu machen?
Eigentlich nicht. Eigentlich war auch Arzt nicht unbedingt mein Berufswunsch. Also mit dem jugendlichen Elan eines Abiturienten wollte ich eigentlich Agrarwissenschaften oder Bioökologie studieren. Für das eine hätte ich ein Jahr Praktikum am Bauernhof machen müssen, was nach dem Zivildienst irgendwie nicht so richtig rund war. Für Geoökologie war mein Abi zu schlecht, also wurde ich Arzt.
Weil das Abi zu schlecht war, wurde ich Arzt. Das ist ein Satz, den man relativ selten hört.
Ja, das ist damals oder ist immer noch der Vorteil, dass es diesen Medizinertest gibt. Ja, und der hat halt irgendwie die schulischen Leistungen locker rausgerissen. Mhm. Nein, was ich dann während des Studiums gemerkt habe, dass ich mir nicht sicher bin, will ich wirklich in Krankenhäusern arbeiten, weil einiges an diesem System nicht so ganz zu mir und meinem Blick auf die Welt passt. Und ich bin dann durch reinen Zufall, also Anführungsstriche unten Zufall, Anführungsstriche oben, über die Palliativmedizin gestolpert, die damals auch noch nicht so bekannt war. Hab bei der wunderbaren Claudia Bausewein, die heute Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ist, die Chance gehabt, als kleiner Student ein Praktikum zu machen. Bin geflasht gewesen von diesem Fach, von der Art, wie es mit Menschen umgeht, von der Intensität der Interaktion dort und habe dann einfach das Glück gehabt, nach dem Studium meine erste Stelle an der Uni München im Klinikum Großhadern eben in der neu aufgebauten Palliativmedizin zu bekommen. Mhm. Und dann war klar, das ist meins.
Was ich jetzt so raushöre, auch wenn du sagst, ihr seid da im Team unterwegs, auch mit Psychologen und Pflegern und so, was ich aber jetzt so raushöre, ist ja, dass da auch so ein bisschen Theologie oder Seelsorge oder so auch ein Teil von deiner Arbeit ist, oder? Also wenn du mit Patienten ja auf eine Art auch Tacheles sprechen musst, ne? Worüber reden wir jetzt eigentlich gerade so?
Auf jeden Fall ein bisschen, also seelsorgerisch ja. Nicht unbedingt konfessionell. Mhm. Das ist ganz spannend. Wir haben mal in München damals eine ganz, ganz kleine Studie gemacht, die einfach daran bestand, dass wir schwerstkranke Patienten, die wissen, dass sie bald sterben werden, gefragt haben, betrachten sie sich als einen spirituellen Menschen. Mhm. Die meisten sagten, ich bin nicht mehr in der Kirche. Mhm. Wir haben gesagt, was sie meinen, ist Konfession. Konfession und Spiritualität, das ist ein bisschen wie Liebe und Ehe. Kann zusammen vorkommen, muss es nicht. Wir reden von Spiritualität.
Ja.
Wenn man das dann so ein bisschen erläutert hat, also wo sehen Sie den Sinn des Lebens, dann waren die sofort dabei. Mhm. Und die haben alle gesagt, ja, doch, bin ich. Sagt ja immer so schön, ne? Beim Absturz im Flugzeug sitzen keine Atheisten. Das ist, glaube ich, bei schweren Erkrankungen ähnlich. Was die aber auch gesagt haben auf die Frage, mit wem würden Sie denn da gerne drüber reden? Mit Ihren behandelnden Ärzten oder mit einem Seelsorger? Mhm. Hat die Mehrheit gesagt, mit den behandelnden Ärzten. Das heißt, das ist einfach ein Auftrag, den wir haben, ob wir ihn wollen oder nicht. Mhm. Und das muss man wissen.
Bist du ein spiritueller Mensch?
Ich denke schon. Also
christlich-spirituell?
Ich habe eine katholische, linksrheinisch-katholische Sozialisation.
Also nicht kölscher.
Kölscher, ja, das ist kölscher Prägung. Also meine Großmutter ist linksrheinisch-kölsch, da muss man ja in Köln immer drauf achten. Für viele Sachen dieser christlichen Sozialisation bin ich dankbar. Also dieses Liebe deinem Nächsten hat ja durchaus Potenzial, auch gerade heute in der Welt. Aber ich bin definitiv nicht mehr konfessionell gebunden. Da hat die katholische Kirche hart dran gearbeitet und erfolgreich dran gearbeitet.
Wie bei so vielen. So, jetzt mal zum Punkt hier. Untertitel deines einen Buches lautet, wie ein gutes Sterben gelingen kann. Heißt ja zunächst einmal, es gibt auch schlechtes Sterben. Könntest du mal kurz so drei Merkmale von schlechtem Sterben? Allein, einsam?
Kommt drauf an. Es gibt auch Menschen, die möchten alleine sterben. Okay. Auch das war eine Erkenntnis, die ich erst kriegen musste. Die können erst in dem Moment sterben, wo die 10 Leute, die rund um die Uhr um ihr Bett sitzen, mal gerade nicht vor Ort sind.
Das hört man ja öfter sogar, ne?
Also, und das ist auch extrem erleichternd, wenn man das Menschen schon vorher sagt, dass man sagt, passen Sie auf, es kann sein, dass Ihr Angehörige da vielleicht jetzt nicht mehr reden kann, weil er schon so schläfrig ist. Es kann sein, dass der nur gehen kann, wenn Sie da sind, und es kann sein, dass er nur gehen kann, wenn Sie weg sind. Mhm. Von daher geben Sie ihm beide Chancen. Mhm. Nehmen Sie es nicht als Ihr Versagen, wenn es nicht klappt. Hässliches Sterben ist zum Beispiel mit körperlichen Symptomen, die behandelbar wären, aber nicht behandelt sind. Also ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, wenn sie es uns denn sagen könnten, die sagen, dass mit der Luftnot hat das Leben erst so richtig rund gemacht. Mhm. Oder mit den Schmerzen oder Ähnlichem. Mhm. Nicht die Zeit gehabt zu haben, sich noch von all den Dingen zu verabschieden und all die Dingen zu regeln, die man regeln wollte. Obwohl man die Zeit gehabt hätte, dann wird's besonders tragisch. Ja, aus Mangel an Zeit nicht die Dinge noch gesagt zu haben, die vielleicht wichtig waren, noch zu sagen und vor denen man sich immer gedrückt hat, weil man hat ja noch nächstes Jahr Zeit. Nicht an dem Ort, wo man sein will. Also der Möglichkeiten gibt es viele, würde ich sagen. Nicht alle sind gleich schlecht, aber...
Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, wenn ich jetzt noch irgendwas offen habe, also irgendwas klären muss, dann sollte ich es lieber jetzt machen, als irgendwann mir dann zu überlegen, ich müsste eigentlich noch und kann nicht mehr.
Also man wird ja als Arzt immer gefragt, Herr Doktor, in dem Fall Herr Doktor, wie lange habe ich denn noch? Und ich muss den Leuten immer sagen, ich habe ein Gefühl, aber ich habe kein Wissen. Für 1000 Leute kann ich Ihnen eine Statistik geben, im Einzelfall weiß ich überhaupt nichts. Von daher lassen Sie uns mal auf das Beste hoffen, aber das Schlechteste planen. Das heißt, es gibt Menschen mit ihrer Erkrankung, die leben auch noch in 5 oder 10 Jahren. Mhm. Es gibt Menschen, die sind in 2 Wochen tot. Mhm. Wenn Sie wüssten, dass Sie in 2 Wochen tot sind, gäbe es irgendetwas, was Sie jetzt unmittelbar und sofort angehen würden? Weil dann wäre meine Empfehlung, tun Sie das. Mhm. Und wenn Sie zu der 5-Jahres-Gruppe gehören, verspreche ich Ihnen, die nächsten 5 und ein paar Jahre werden deutlich, deutlich entspannter, als wenn das die ganze Zeit mitgeschleppt wird. Und ich denke, das ist etwas, was man eigentlich im Leben grundsätzlich...
Grundsätzlich, ja, würde ich auch sagen.
...keinen großen Fehler macht, das so zu tun.
Nee. Und gibt es da so Klassiker, was die Leute noch loswerden wollen oder was ihnen auf der Seele liegt? Sind das meistens so Familienkonflikte, also meistens ja Konflikte, unausgesprochene, unbewältigte Sachen, oder? Also
der Klischee-Scherz ist ja immer, ich muss noch meine Browser-Geschichte löschen, aber ja. Fakt ist, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich, hat es was mit sozialen Verbindungen zu tun. Also meinen Kindern oder meinem Vater nochmal sagen, dass ich ihn liebe, was irgendwie in den letzten 50 Jahren vergessen wurde, war immer was anderes wichtiger. Mhm. Oft auch sicherstellen, dass es denen, die zurückbleiben, gut geht und die gut versorgt sind. Also Menschen, die noch ihre letzten Energien aufbringen, um die Firma zu verkaufen, damit die Familie gut versorgt ist. Mhm. Also ich würde sagen, das meiste ist wirklich soziale Verbindungen rundkriegen bei den meisten Menschen, nicht bei jedem.
Jetzt hast du ja auch so eine Art Mission, weil du ja eigentlich sagst, dass wir uns viel zu wenig mit dem Tod und mit dem Sterben beschäftigen. Was beobachtest du denn so in deinem Alltag mit Schwerstkranken, aber auch deren Angehörigen auf der Station, wenn es darum geht, dass die Oma oder der Mann oder weiß ich nicht, nur noch wahrscheinlich ein paar Tage oder vielleicht sogar Stunden hat?
Ja, bei ein paar Tagen wird es schwierig und vor allem, wenn jemand, die meisten Menschen sterben ja an chronischen Erkrankungen. Das heißt, die haben sie nicht seit gestern. Die Palliativmedizin kommt nicht dazu, wenn du auf der Straße einen Herzinfarkt kriegst und innerhalb von 3 Minuten an einer Rhythmusstörung stirbst. da ist ja normalerweise Zeit gewesen und es gibt sicher irgendwelche Gründe, warum man sich die Tatsache, dass diese Zeit befristet, nicht anguckt. Wenn ich das einen lieben langen Tag nur über meine Sterblichkeit philosophiere, bin ich wahrscheinlich verhältnismäßig zeitnah wahnsinnig. Von daher ist es so eine Kunst, was muss ich regeln? Wie viel kann ich mir da an Belastung antun und wann brauche ich wieder Auszeiten? Aber diese Zeit zu nehmen, die Angst vor allem auch zu überwinden. Also das ist ja auch der Klassiker. Patient weiß, er hat nicht mehr lange, aber er möchte seine Familie nicht belasten. Familie sieht, wie er immer weniger wird, möchte ihm aber nicht Angst machen. Und dann muss man so zunehmend engen sich die Themen ein, über die man noch reden kann. Ne? Mm. Wie wird denn Weihnachten? Oh shit, Weihnachten ist 6 Monate, gucken wir mal. Nicht Weihnachten. Reden wir über die Sommerferien. Ah, shit, die Sommerferien können wir ja nicht mehr fahren, weil er so krank ist. Schönes Wetter heute. Ne? Mm. Und es sind selten die tiefen Gespräche. Und da einfach zu unterstützen und zu sagen, aktiv zu fragen, machen Sie sich eigentlich Sorgen, wie das wird, wenn Sie sterben oder nach Ihrem Tod? Was ist denn das, was Ihnen Angst macht? Und diese Gespräche anzustoßen, ist, glaube ich, ein riesiger Teil, jenseits jetzt von reiner Pharmakologie oder Ähnlichem.
Du wirst ja aber wahrscheinlich auch Menschen haben, die sagen, ich freue mich auf den Tod, weil dann bin ich endlich mein Leiden los, meine körperlichen Schwierigkeiten.
Gibt es Menschen, die sich auf den Tod freuen?
Ja. Oh, okay. Ja. Und zwar einerseits, und das ist halt dann wirklich Aufgabe der Palliativmedizin, einerseits, weil die körperlichen Symptome nicht mehr erträglich sind. Ich habe Gott sei Dank nicht viele, aber ein paar Menschen erlebt, die haben sehr, sehr intensiv versucht, sich zu suizidieren, einfach weil sie das körperliche Leid nicht mehr ertragen haben. Mhm. Die wollten nicht mehr sterben, als die Schmerzen besser waren. Mhm. Umgekehrt, auch das war mir lange Zeit nicht klar, gerade im Bereich der hochbetagten Menschen, 80, 90 plus, alle Freunde sind tot, vielleicht sogar die eigenen Kinder schon gestorben. Da gibt es mehr Menschen, als man denkt, die sagen, ich will es nicht beschleunigen, aber wenn es heute Nacht passieren würde, wäre ich nicht unglücklich.
Mhm. Ich meine, Helmut Schmidt hätte mal sowas gesagt, als er gefragt wurde, wahrscheinlich von Sandra Maischberger, weil die hat ihn immer gefragt, was das Schlimmste am Altwerden sei, sagte er, die Einsamkeit, weil alle Freunde, zum Teil Familienmitglieder und so weiter, einfach sich schon verabschiedet haben. Du hast keine Weggefährten mehr.
Man muss gucken, wie man den Blickwinkel macht. Es gab mal ein bezauberndes Interview mit einem, ich glaube, 100-jährigen Engländer, der auf die Frage, ob denn Alter auch Vorteile hätte, so verschmitzt grinste und meinte, surprisingly little peer pressure. Aber da muss man, glaube ich, die Persönlichkeit sehr haben, das sehr so zu sehen.
Sehr hübsch. Fragen Sie mich das, wenn ich alt bin, wäre auch noch eine britische Antwort gewesen.
Das Problem dabei ist nur, dass meine Wahrnehmung, das Gesundheitssystem auf die Möglichkeit, dass Menschen auch einfach gerne und nicht gerne sterben wollen oder kein Problem damit haben, sterben zu wollen, dass das einfach nicht gesehen wird als Option. Mhm. Was dann eben dazu führt, wir reden nicht über den Tod, wenn er dann doch aber sich
das einfach... Das ist dann aktive Sterbehilfe auch ein bisschen, ne? Oder?
Nee, das... Wir hätten, glaube ich, die ganze Diskussion über das, was früher aktive Sterbehilfe war, also Tötung auf Verlangen oder assistierten Suizid, die hätten wir nicht, wenn wir Leuten das Recht geben würden, zum Zeitpunkt zu sterben, wo sie das auch wollen. Das heißt, ich habe immer wieder Diskussionen mit Patienten, Patientinnen, können Sie mir nicht eine Spritze geben, dass es vorbei ist, wo man sagen muss, wie wäre es, wenn wir einfach erstmal dich dein Leben leben lassen und wenn es soweit ist, lassen wir dich sterben und hindern dich nicht daran. Mhm. Also wenn ich Menschen habe, die seit Jahren chronisch nierenkrank an der Dialyse hängen, 3-mal die Woche und mich fragen, können Sie mir nicht eine Spritze geben? Ich halte das alles nicht mehr aus und man bräuchte nur die Dialyse beenden und sie würden einfach von alleine einschlafen. Dann hat da irgendein Gespräch nicht richtig gegriffen. Das heißt, wir tendieren als Gesundheitssystem dazu, Menschen am Leben zu halten, was ja grundsätzlich erstmal ganz gut ist, ohne, obwohl wir die Zeit gehabt hätten, zu fragen, willst du das überhaupt? Und dann passiert eben irgendwas nachts um 3 und dann greift die Maschinerie und dann liege ich auf der Intensivstation und dann fragen sich alle, wollte das eigentlich? Wollte sie das eigentlich? Oder dann kommt die Familie und sagt, das hätte Oma nie gewollt, aber es hat nie jemand drüber gesprochen.
Und eine Patientenverfügung gibt's auch nicht?
Entweder es gibt sie nicht oder sie trifft genau auf diesen Punkt nicht zu. Mhm. Das ist das andere Problem. Das ändert sich jetzt gerade, weil wir jetzt auch durchaus von den Kassen finanziert mehr Beratungen für Menschen, gerade die Hochrisikogruppe Menschen in Pflegeheimen, wo dauernd was passieren kann, dass die bewusster beraten werden und eben genau diese Fragen gestellt werden. Mhm. Wo ist deine rote Linie? Wie gerne lebst du eigentlich? Wenn du heute Nacht plötzlich im Schlaf aufhören würdest zu atmen, was löst das aus? Und ich habe im Rahmen der Ausbildung für diese Beratungen festgestellt, mehr Leute sagen, Gott, das wäre ja schön. Also mein Gott, der Katholizismus kommt immer noch durch. Ja. Und das passiert eben nicht. Also wir haben als Gesellschaft so drei große Tabuthemen. Das eine ist Sterben, das zweite ist Sex, das dritte ist Geld. Und über die wird halt einfach nicht geredet. Und alle drei zeigen dann überraschend, dass sie trotzdem da sind und Probleme machen.
Und der plötzliche Herztod bei einer Prostituierten, die man bezahlt hat, vereint alle drei Themen auf eine interessante...
Schaffen, aber das zeigt auch was über die gesellschaftliche Schwäche, schaffen nur wenige.
Könntest du morgen tot umfallen und würdest sagen, ich habe alles geregelt?
Das Wichtigste, bis vor, würde sagen, so vor 5 bis 10 Jahren, da war so der Punkt, wo ich dachte, jetzt passt es, jetzt sind gerade so viele schöne Sachen, die passieren. Jetzt wär's doof. Aber grundsätzlich ja, also das lässt sich, glaube ich, in dem Beruf nicht vermeiden, dass man einfach etwas häufiger als im Durchschnitt sich genau diese Frage stellt, was wäre denn wenn? Ne?
Könntest du, meine liebe Gattin, morgen tot umfallen, ohne dass du das Gefühl hättest, du müsstest noch ganz viel regeln?
Ja, also bis auf diese Sachen wie, ich glaube, so ein Testament macht durchaus Sinn oder so.
Ja, gut.
Okay. Aber eigentlich ja, ich glaube schon. Also ich habe mit dem Tod, weil ich bin relativ früh schon mit Tod konfrontiert gewesen als junge Frau, weil ich für einen Freund auf seine Großmutter aufgepasst habe, weil er gerne nach Roskilde fahren wollte und auch bei ihr übernachtet habe. Und am Morgen sagte sie dann, ihre Füße wären so kalt, dann auch die Beine angefasst und sie war so ein bisschen schon irgendwie jenseits. Also sie guckte immer irgendwo hin und sagte, wann kommst du endlich und solche Sachen. Und da war mir irgendwie klar, dass das jetzt nicht mehr lange gut geht. Und ich habe dann auch die Schwester angerufen. Es gab so eine Schwester tagsüber und die ist dann auch gestorben. Und so gab es eine ganze Reihe auch Freunde in meinem Alter, die gestorben sind. Und spätestens seit ich meinen Vater begleitet habe, der ja auch 2018 gestorben ist, habe ich da nicht mehr so eine Berührungsangst, weil ich immer denke, ja, okay, ich habe einfach ein richtig gutes Leben bisher gehabt. Also ich habe ein wirklich schönes Leben und wenn das jetzt zu Ende wäre, dann wüsste ich immer, ich habe ein tolles Leben gehabt. Also es gibt nichts, was mich da jetzt noch so
Aber ich glaube, das ist nicht so häufig, weil wenn man sich anschaut, wer stirbt, das sind eben häufig die Hochbetagten, also zwei Drittel, drei Viertel aller Todesfälle von der Million, die wir jedes Jahr in Deutschland haben, sind Menschen jenseits der 80. Ich sehe immer wieder viele Menschen, die in ihren 50ern sind und die noch nie einen Todesfall, geschweige denn einen Toten gesehen haben. Gibt's und die das? Dann, ja, also weil... Oh. Ich meine, und wenn ich 50 bin, meine Eltern sind Mitte 70, meine Großeltern sind irgendwo in ihren 90ern und leben immer noch.
Ja.
Es sind kleine Familien, in denen auch nicht mehr, Gott sei Dank, Infektionskrankheiten sind heilbar. Das heißt, wir sind nicht mehr 7 Geschwister, von denen 3 nicht volljährig werden, sondern es sind eben nur noch 1-2 Kinder und die haben auch ein langes Leben vor sich. Und es wird gesellschaftlich natürlich auch so ein bisschen ausgeblendet. Und das zusammen führt dazu, uns fehlt jeder Routine damit.
Hilft es eigentlich, wenn man so ein Bild davon hat, egal was das für eins ist, was so nach dem Tod passiert? Also wenn man die Vorstellung hat, da ist so ein Paradies oder ich treffe einen Partner, Partnerin wieder, die vor ein paar Jahren schon gegangen ist. Würdest du es als so eine hilfreiche Notlüge, wir wissen es ja nicht, kann ja auch sein.
Nein, das ist das Gute, von daher ist es keine Notlüge. Die wirreste Theorie könnte die einzige sein, die stimmt. Ich glaube, es ist wirklich auch da sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe ein einziges Mal eine alte Frau kennengelernt, die wirklich einen Grad der katholischen Glaubensverwurzelung hatte, wie ich ihn danach und davor nie erlebt habe, die war absolut unerschütterlich in dem Wissen, dass dahinter alles gut wird. Ich glaube, alle anderen tendieren dann doch zu einem gewissen Last-Minute-Skeptizismus. also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die völlig komplett agnostisch einfach sagen, was ich weiß, ist, dass der Teil von mir, der sich ich nennt, sich mit diesem Problem nicht mehr rumschlagen muss. Und das gibt ihnen auch eine Beruhigung. Ja. Also,
was sagst du denn deinen Patienten oder wie nimmst du denen die Angst vorm Sterben?
Die Angst vorm Sterben ist nicht das Problem oder weniger das Problem, sind wir mal ein bisschen demütiger. Weil das, wovor die meisten Menschen beim Sterben Angst haben, ist ja, es tut weh, ich kriege keine Luft, irgendwas ist ganz, ganz furchtbar. Aber ist das
nicht auch Kontrollverlust oder so?
Da wird es dann schon schwieriger, wobei man kann ja auch durchaus versuchen, so viel Selbstwirksamkeit, so viel Kontrolle zu geben, wie es geht. Also was die unmittelbare körperliche Angst angeht, sage ich den Menschen, wir kriegen es in 80-90% der Fälle hin mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, dass sie keine Schmerzen, keine Luftnot haben, beziehungsweise dass das alles auf einem erträglichen Niveau ist. Mhm. Dann kommt natürlich immer die Frage, was ist mit den anderen 10-20%? Ich sage, wenn alle Stricke reißen, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, sie so tief schlafen zu legen, dass sie davon nichts mitkriegen, allerdings auch von wenig anderem. Aber allein die Option, wenn alle Stricke reißen, lassen die mich schlafen, also das, was die Palliativmedizin eine gezielte Sedierung nennt, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, das alleine gibt den Menschen eine Sicherheit. Mhm. Und da sind wir bei Kontrollverlust, Menschen allein zu sagen, pass auf, wenn du es gar nicht mehr aushältst, dann sag uns das, dann können wir dich auch einfach mal nicht die Spritze geben, die dich tötet, also keine Tötung auch verlangen, aber wir können dich einfach mal einen Tag schlafen lassen. Mhm. Und alles, was dich jetzt beschäftigt, ist dann mal weg.
Die hätte ich auch gerne.
Es gibt Gründe, warum das alles nur auf Rezept zu kriegen ist.
Aber ach, allein komm, jetzt, wo wir schon du zueinander sagen. Matze, hä?
Nein, aber allein die Möglichkeit, eben zu sagen, ich kann mir eine Auszeit von diesem ganzen emotionalen Chaos hier geben, gibt schon wieder Kontrolle zurück.
Mhm. Wenn du dir was wünschen könntest von der Pharmaindustrie, was wäre das?
Naja, also wenn der Krebs mal endlich heilbar wäre, wäre schon.
Okay, ja, das wäre jetzt, das wär jetzt ein großes Ding. Aber ich sag mal so für deine tägliche Arbeit, oder würdest du sagen, du hast
da haben wir, ganz gutes? Also da haben wir eigentlich so ziemlich viel. Wenn dann, also wenn eine höhere Instanz intervenieren sollte, dann würde ich sagen, vielleicht wäre es weniger, jetzt noch drei andere Präparate, speziell für die Symptomkontrolle. Die Sachen sind ja seit 40, 50 Jahren bekannt. Mhm. Was schön wäre, wenn ihr vielleicht ein bisschen die Verwaltungsrahmenbedingungen, die Sozialgesetzgebung und das in meinem eigenen Berufsstand Wissen über diese Sachen ein bisschen verbreitern würdet oder abbauen würdet, je nachdem, was es ist. Weil wir haben die Mittel, aber nicht jeder kennt sie und nicht jeder setzt sie ein.
Gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt gibt, aber gibt es Länder, die besser aus deiner Sicht mit dem Tod umgehen? Also ich denke jetzt so an buddhistische Länder, da ist ja immer so der Gedanke, ja, Karma und vielleicht komme ich wieder. Also bin jetzt sehr, sehr pauschal. Aber
na, wahrscheinlich, also wenn wir mal davon ausgehen, dass das Ausmaß des Ausblendens, der Verdrängung, die wir definitiv in Deutschland, vermutlich in vielen westlichen Ländern haben, mit diesem Anspruch an Machbarkeit und alles geht. Wenn man mal davon ausgeht, dass Verdrängung relativ selten eine gute Lösung ist, dann würde ich sagen, muss es da jemanden geben, der das besser hinkriegt. Ob das dann glücklicher ist, also siehe die Routine mit dem Tod, wenn meine halbe Familie tot ist, bevor ich irgendwie 30 werde, habe ich sicher einen anderen Umgang und auch mehr Routine. Ob das ein glücklicheres Leben ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, sich bewusster zu machen, dass, wie ist das, dieses schöne Zitat von Neil Gaiman, you get what everybody gets, you get a lifetime. Mhm. Du kriegst, was alle kriegen, du kriegst ein Leben. Aber wie lang das ist, steht leider nicht mit drauf. Und das kann eben auch nur mal 20 Jahre sein. Was ein Zeichen dafür ist, dass ein anderer Umgang helfen könnte, es gibt wenig, was so herzzerbrechend ist, wie Menschen, die nach einem Berufsleben, das sie nicht glücklich gemacht hat, mit 65 die Diagnose einer tödlichen Erkrankung kriegen. Und klar ist, die 66 werden es nicht mehr. Mhm. Und all das, was dann, wenn das endlich losgeht mit dem Leben, kommen sollte, kommt jetzt nicht mehr. Da sind selbst subjektive Wahrnehmung, selbst 20-, 30-Jährige mit einer lebenslimitierenden Erkrankung nicht so verzweifelt und verbittert, weil die haben noch nicht Opfer gebracht über Jahrzehnte, für die sie jetzt keine Belohnung kriegen. Die trauern um das, was sie nicht erleben werden, aber die trauern nicht um falsche Entscheidungen. Und ich glaube, dass dieses so tun, als würden wir alle 250 und heben uns alles fürs Ende auf, ist definitiv nicht hilfreich. Mhm.
Also lebe jetzt, aber lebe oder lebe.
Es gab vor ungefähr 10 Jahren, ich glaube, es war eine australische, nicht eine Kollegin von dir, es war keine Medizinerin, ich glaube, es war eine Pflegerin, Betreuerin, Bonnie Ware, die ein Buch geschrieben hat, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das sind so ganz klassische Geschichten. Ich hab meinen nächsten Menschen viel zu häufig gesagt, dass ich sie liebe, dass ich habe viel zu viel Überstunden gemacht. Kein Mensch wird am Ende deines Lebens dir einen Orden dafür umhängen, dass du immer als Letzter aus dem Büro gegangen bist. Ja, solche
oder,
Sachen.
Oder umgekehrt eben, dass wenige Menschen sagen, hätte ich doch bloß mehr Überstunden gemacht.
Ja, genau, ganz selten.
Oder wenn, dann gab's andere Dinge, die man hätte dringend ändern sollen.
In dem Buch, das ich nie gelesen habe, aber es hat mir jemand erzählt, soll stehen, dass eines der häufigsten Worte, die ganz am Schluss gesprochen werden, lautet Mama oder Mutti. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
Also ich glaube, man kann es nicht als Gesetz machen. Es ist natürlich, ich verliere die komplette Kontrolle. Ich bin in der kompletten Regression, wie ich sie zuletzt als kleines Kind gehabt habe, dass da die Gefühle aus dieser Zeit hochkommen.
Macht total Reaktion, Sinn, oder?
Macht Sinn. Inwieweit auch andere Formen von Geborgenheit oder die Hoffnung wäre ja, dass es dann auch passiert, wenn ich besonders verzweifelt bin, dass man das vielleicht anderer Umgang mit dem Tod und dem Sterben, dass man das auch vorher schon hinkriegt. Und das ist eben der Versuch, das über, ja, auch letztendlich sowas wie hier bei euch, über das Festival, das wir da planen, genau, über Bücher und Ähnliches, drauf. Eben einfach zu gucken, können wir da eine andere Kommunikation, können wir da ein anderes Bewusstsein
genau, hinkriegen? Bevor wir jetzt gleich wirklich auch über das Festival sprechen, habe ich noch so die Frage, wo machst du da den Punkt oder woran liegt es, dass wir hier, und ich rede jetzt mal nur von Deutschland, so einen schwierigen Umgang damit haben? Also was ist es, dass wir alle nicht damit darüber reden wollen, uns das eher unangenehm ist oder auch wenn man...
Ist das deutsch oder ist das ist menschlich?
Ja, das frage ich mich gerade. Das ist wirklich ein Tabu. Warum ist es in unserer Gesellschaft so ein Tabu?
Erklärung habe ich auch nicht. Ich nehme es auch so wahr. Es ist, was davon individuell ist, was davon historisch ist, was davon transgenerationale Macken, die man weiterreicht sind, kann ich nicht sagen. Ähnlich ist die Frage, du hattest es am Anfang gesagt, Palliativmedizin ist das mit dem Morphium. Wir haben innerhalb der Medizin eine unglaubliche Angst vor Opiaten, vor Opioiden, also vor Morphin und seinen Geschwisterchen. Die lässt sich rational nicht erklären. Also warum Ärzte Angst davor haben, hochpotente Schmerzmittel zu geben, weil die könnten ja tödlich machen. Ja, mein Gott, nach den Kriterien müssten wir leider 3/4 unserer Medikamente einstampfen.
Oder die können alle richtig machen. Ist für einen Sterbenden auch irgendwie nicht so
ein Riesenthema. Und man sollte nicht glauben, wie häufig das Argument, aber es kann eine Abhängigkeit geben, tatsächlich auch ernsthaft, bis man dann darauf hinweist, dass das vielleicht Blödsinn ist, aber gebracht wird. Und das sind lauter solche gesellschaftlichen, berufsspezifischen, aber eben auch gesamtgesellschaftlichen Phänomene. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich müsste wild spekulieren, aber Fakt ist, wir haben dann nicht Thema.
Jetzt zum Festival. Das Nicer Dying Festival. Nick Cave ist der Headliner.
Nein, wir hängen, ist ein bisschen kleiner. Nein, ich hatte vor, das ist jetzt sicher auch schon 10 Jahren her, also ich habe, wenn es ein Geschenk gibt, dann ist es ein extrem bunter, lebendiger Freundeskreis und ich hatte mit 2 Freunden vor knapp 10 Jahren mal die Idee gehabt, man müsste eigentlich, so viel, wie es Festivals für alles gibt, müsste man eigentlich auch einen über Tod und Sterben machen. Die 3 Beteiligten, also das sind Felix Ruckert als Choreograf.
Der in der Berliner BDSM-Szene ganz gut bekannt
das,
ist, der Mann mit den Peitschen.
Der, und da kam die Idee auch her, der ja seit, ich glaube dieses Jahr ist das 20. Jahr in Berlin das Explore-Festival macht. Das eben bewusst versucht, in dem Fall nicht mit Tod, sondern mit Sexualität, mit Lust, das Künstlerische, das Soziale, das Gesellschaftliche darin irgendwie sichtbarer zu machen, bewusster zu machen, erfahrbarer zu machen, was, glaube ich, ein beeindruckendes Konzept ist. Und aus dieser Idee heraus haben sich eben ein Choreograf, ein Philosoph und ein Arzt bei einem Glas Wein zusammengesetzt und haben gesagt, sowas bräuchte es doch eigentlich auch mal fürs Sterben.
So ist die Love Parade auch angefangen. Ja, aber ich meine, es war genauso. Es waren auch ein paar Freaks, die sich einen Trecker und Laster, einen Anhänger genommen
haben. Ich meine, wir haben jetzt konkret in dem Fall, also mit diesem Festival of Death and Dying, in Berlin muss ja alles mit Anglizismen laufen, haben wir den Luxus, dass Peter, der Freund und Philosoph, ist Australier und er hat das schon vor, ich weiß nicht, 6 oder 7 Jahren in Sydney angefangen, dieses Festival. Und hat eben festgestellt, es ist genau, wie wir dachten, es gibt diesen Bedarf, es berührt Menschen, es macht Menschen auch Angst, aber dann ist es wenigstens eine Angst, über die man reden kann und kriegt eben sehr viel Feedback, sodass wir gesagt haben, dann ist es jetzt Zeit, das auch mal nach Berlin zu bringen.
Was erwartet mich da, wenn ich daran teilnehmen möchte?
Free Morphine.
Nein, die Idee ist, und es ist natürlich ein Pilotprojekt, von daher werden wir danach wissen, was man bei Folgeveranstaltungen anders machen würde. Die Idee ist letztendlich, verschiedenste Facetten, entweder als Information oder auch als Erfahrungsraum, meist, das ist so ein bisschen das Konzept, das sich immer gut durchgesetzt hat, in 3 parallelen Workshops, jeweils so 1,5 Stunden und man sucht sich das raus, was passt. Das heißt, wir werden dort Informationen haben, zum Beispiel über Patientenverfügungen, über Bestattungsmöglichkeiten, die ja auch viel, viel, vielfältiger sind, als man denkt. Aber man weiß es halt meist nicht, bis Oma tot ist und man jetzt innerhalb von 2 Tagen was finden
wir
muss.
Wir hatten 2 so freakige Bestatterinnen hier letztes Jahr.
Eben.
Extrem, also wirklich lustig. Ja.
Inklusive am Sarg anmalen und solche
zum
Sachen.
Zum Beispiel. Also Ferrari rot, ganz wichtig.
Also das sind ja so Sachen. Es gibt ja diese wunderschöne YouTube-Serie Sarggeschichten, die genau solche Sachen bringen.
Genau, die also beiden waren auch da.
Sowas werden wir machen. Es wird Informationen zu diesem riesigen Thema assistiertem Suizid geben und den ganzen Missverständnissen, die es darum geht. Es wird aber auch so Erfahrungsräume geben, einfach Übungen, die natürlich nicht das echte Sterben und der echte Verlust sind, aber man kann überraschend gut an diese Gefühle rankommen durch Abgeben, durch Übungen, durch körperliche Übungen.
Ja, ich habe das gelesen und ich war sofort
auf deiner... Also auch so Shibari-Geschichten zum Beispiel?
Ich meine, allein schon in diesem stehenden Begriff von Eros und Thanatos, ich glaube, dass Leben und Tod und Lust und Tod sehr viel miteinander zu tun haben, aber darum geht es nicht in dem Festival. Es sind mit Felix Ruckert ist jemand dabei, der auch andere Festivals macht, aber das ist bewusst das Wissen über Erfahrungsräume in Festivals für dieses Tabuthema Tod zu nutzen. Durch sachliche Informationen. Mhm. Es wird also nicht kinky sein, es wird nicht sexuell sein, es ist einfach...
Mann, damit hättet ihr jetzt noch ein paar Zusatznutzer. Habt ihr Mexikaner dabei oder Mexikanerinnen?
Wegen dem Totenfest.
Nein. Naja, ich meine, bei denen ist es ja nun wirklich sehr demonstrativ mit ein Totenfest, die ganzen Totenköpfe.
Da hatte ich neulich auch eine Diskussion drüber. Mir fehlt das Wissen über die mexikanische Kultur diesbezüglich. Mhm. Was davon jetzt tatsächlich ein grundsätzlich anderer Umgang ist und was davon ein besonders lautes Pfeifen im Wald ist, könnte ich jetzt nicht sagen.
Interessante
These. Wir haben ja durchaus auch Verdrängungsmechanismen in Deutschland. Also jeder sagt, sterben müssen wir alle. Also man kann nicht sagen, es wird nicht drüber geredet, es wird aber nicht drüber gefühlt und es wird nicht drüber kommuniziert, nur geredet.
Ja. Und auch eher so drüber geplattitüdet, ne? Also man will das dann auch nicht weiter ausführen, ne? So gestorben wird immer oder tot gehen wir alle mal aus. Damit ist die Debatte dann auch
beendet. Und das ist eben der Versuch, dass wir über dieses Festival da Ende Januar es dann schaffen, da vielleicht in ganz kleinen Rahmen, das sind 200 Leute oder so, die da unterkommen können.
Ach, so klein denkt man das, okay.
Also, keine Ahnung, wie viele kommen werden.
Ja.
Und es ist die Idee, das ist auch die Erfahrung von Peter aus Sydney, das hat sich dann über Jahre eben entwickelt, wie all diese kleinen Pflänzchen über Jahre sich entwickeln. Ja. Also es ist auf länger angelegt.
Ich habe noch eine persönliche Frage, weil ich habe einen Menschen in meiner Familie, der wahrscheinlich auch demnächst sterben wird. Und ich möchte den gerne noch besuchen. Und hast du für mich irgendeinen Tipp, was ich ihm vielleicht mitbringe oder wie ich da auftreten könnte oder was ich ihm erzähle oder...
Du bringst dich ja mit.
Ja, ich bringe mich mit, klar. Und ich habe ja nun auch Gott sei Dank diese psychologische Bildung, aber ich würde den gerne irgendwie überraschen. Also ich möchte da nicht so leise und betreten in den Raum kommen, sondern
und,
ich möchte den.
Dir?
Es ist mein Patenonkel und ich liebe den auch sehr und ich möchte den irgendwie überraschen.
Also was Geschenke angeht, die glaube ich am Ende des Lebens oft andere Bedeutung nur noch haben. Aber eine Erinnerung mitbringen, wie immer das aussehen kann. Ein Duft, ein Bild, eine Geschichte, also was völlig immateriell ist. Das Einfache ist eigentlich, und trotzdem wird es so selten gemacht, man kann Sterbenden auch mitteilen, dass man ratlos ist.
Mhm.
Wenn du schwerkranke Sterbende fragst, hat sich irgendwas in ihrem Freundeskreis verändert? Selbst wenn man die Frage offen stellt, durch die Bank, er wurde plötzlich sehr, sehr viel kleiner, aber das, was übrig blieb, wurde sehr, sehr viel intensiver. Und das hat was damit zu tun, traue ich mich ehrlich zu kommunizieren. Also zu einem Sterbenden ans Bett zu gehen und zu sagen, du, ich habe keine Erfahrung mit sowas. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich habe Angst, dass ich was Falsches sage. Was kann ich dir denn Gutes tun? Was kann ich denn Gutes sagen? Dann kriegt man sehr gute Rückmeldungen von, können wir einfach mal Fernsehen gucken und so tun, als würde ich nicht sterben, bis allein zu sehen, dass du dir die Gedanken gemacht hast, wie du mir nicht wehtust oder was Gutes tust. Und das ist ein Geschenk und tut gut. Mhm. Also die menschliche Sprache ist für überraschend viel gut.
Ganz kurz, da muss ich ganz kurz meiner Frau einen Tipp geben. Weil die Frage hatten wir so ähnlich gestern auch in einer ganz anderen Runde.
Mhm.
Und da habe ich eine App gesehen, da kannst du alte Fotos, die kennen wir ja alle, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die sich so schon so ein bisschen Sepia, die kann eine KI animieren. Das heißt, da steht jetzt deine Mutter oder deine Oma und die fängt auf einmal an, sich zu bewegen, weil diese KI in der Lage ist, aus einem Foto zumindest, also jetzt keinen richtigen Film, aber die Menschen auf einmal bewegen sich, die Köpfe, die Augen, der Lidschlag, Hände, Arme und so. Das ist total faszinierend. Du guckst dir das bei wildfremden Leuten an. Das waren Fotos, die ich nicht kannte. Und es treibt dir die Tränen raus, weil das einfach so unglaublich berührend ist, weil diese Menschen auf einmal zum Leben erweckt sein, egal. Und also ich weiß nicht, ob sowas ein Ansatz wäre.
Aber sind natürlich gerade diese Sepia-Fotos haben ihre Qualität als Erinnerungsstücke, dass sie die Sepia-Fotos sind. Genau. Das wird ein Thema werden auch bei Erinnerungskultur, weil es ja alle möglichen jetzt Animations-KI-Mittel gibt, wo eben man sich im Prinzip seinen eigenen postmortalen Avatar schon zu Lebzeiten zusammenbasteln kann.
Ja.
Ob das ein Geschenk oder ein Fluch wird, ich kann es im Moment überhaupt nicht sagen, weil Teil der Aufgabe, zu einer sterblichen Spezies zu gehören, ist ja, dass man auch akzeptieren muss, dass es Verluste gibt. Und diesen Verlust, ob dieser Verlust durch eine Animation, der eben dann doch noch nicht ganz so tot wirkenden Mutter weniger wird, ob es hilft dabei, mit Verlusten umzugehen oder ob das eben auch nur das Pfeifen im Wald ist. In 10 Jahren werden wir es wissen, aber
du hast mich jetzt auf noch eine Frage gebracht, weil es gibt ja wahrscheinlich überwiegend im Silicon Valley Menschen, die sagen, man kann das Gehirn irgendwann mal so komplett quasi downloaden auf eine Festplatte und man könnte wahrscheinlich auch mit KI das einfach so weiterarbeiten lassen. Das heißt, dein Körper ist schon längst Fischfutter, aber deine Birne lebt weiter. Ist das eine Vorstellung, die du erstens als Mediziner für realistisch hältst oder ist das so wie Flugtaxis? Wird lange drüber geredet, gibt's aber nie.
Also ich glaube, die Komplexität des menschlichen Geistes oder allein die anatomischen Voraussetzungen, die Komplexität unseres Geistes, da ist noch eine ganze Menge Luft bis Silicon Valley. Gleichzeitig wird es dann natürlich sehr, sehr philosophisch, wenn ich irgendwie, selbst wenn ich die kompletten Verschaltungen meines Gehirns und die ganzen Verschaltungen, die über mein Leben entstanden sind, alle eins zu eins kopieren könnte, bin ich das dann noch? Oder
interessante Frage. Und man braucht das gar nicht replizieren. Es reicht ja einfach nur, dass dein Avatar dich die letzten 30 Jahre begleitet hat und einfach deine Verhaltensmuster
kennt. Ja, dann ist es was letztendlich für die anderen. Aber das bin ja dann nicht mehr ich. Ich bin tot. Ich hätte auch ein bisschen Zweifel, wenn ich sehe, dass Menschen, nicht alle, wenige, aber Menschen, die zum Beispiel vom Hals abwärts gelähmt sind, sagen, das ist kein Leben, lieber sterbe ich, dass plötzlich nur noch das Gehirn zu sein und nicht mal mehr mit den Augen klimpern zu können, ein Fortschritt ist, sagt, glaube ich, mehr über die Angst vom Tod aus, als über die Verlockungen, die in diesem Zustand drin sind.
Ich habe auch noch eine Frage, weil letzte Woche poppte das, glaube ich, auf. Die Ampel wurde gecrashed und dann kam nochmal dieser Antrag, Paragraph 218, doch den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren. Und dahinter steckt ja schon die Frage auch, wo fängt Leben an? Wie siehst du das?
Mein persönliches Bild ist, dass Leben, menschliches Leben, Bewusstsein oder das Potenzial für Bewusstsein voraussetzt. Von daher tue ich mich schwer, eine Zellansammlung, die definitiv noch keine kognitiven Fähigkeiten haben kann, weil es einfach keine Nervenzellen gibt, denen menschliche Qualitäten zuzuschreiben. Was nicht heißt, dass es nicht eine besondere Qualität ist, aber eben die Kriterien für Menschen an einen Zellhaufen anzuwenden, halte ich für fragwürdig, vorsichtig gesagt. Beziehungsweise, wenn ein Zellhaufen, der noch keine Nervenzellen hat, so fühlen kann, dass wir ihn wie ein bewusstes Wesen schützen müssen, dann haben wir auf diesem Planeten echt genug andere Lebewesen mit definitiv ausgebildeten Nervensystemen, die man dann vielleicht nicht als Nutzgegenstände benutzen sollte. Aber das ist ja ein Grundphänomen, das man immer wieder sieht. Und ich glaube, auch das sagt etwas über die menschliche Psyche, dass oft die gleichen Menschen, die sich vehement für den Erhalt einer nicht fühlfähigen Zellansammlung einsetzen, gleichzeitig die vehementesten Verfechter von Todesstrafe sind. Das sagt eben etwas über diese Menschen und weniger über die Realität aus.
Was macht dir Mut?
Ich würde mal sagen, so in den letzten 10 Jahren ist er weniger geworden, aber irgendwas bleibt immer übrig, irgendwas schlägt sich durch. Das Leben ist zäh.
Was ist in den letzten 10 Jahren passiert? Privat eher oder
eher so die Welt, gefühlt den Bach untergeht und das Gefühl, dass wir als Spezies so unglaubliche Geschenke intellektuell, kognitiv, sozial, emotional haben und gerade demonstrieren, wie ignorant und unbeholfen man damit umgehen kann mit solchen Geschenken.
So, jetzt mache ich dir Mut. Da, wo du sitzt, saß vor ungefähr einem Jahr Dr. Jalit Sehuli. Der ist an der Charité, Experte für Gebärmutterhalskrebs und hat auch ein Buch geschrieben. Und das dreht sich darum, dass der normale Arzttermin ungefähr so verläuft. Der Doc guckt erstmal in seinen Rechner. Und am Ende guckt er dich vielleicht 90 Sekunden an. Und das, was eigentlich am allerwichtigsten ist, nämlich eine empathische Kommunikation zwischen Mediziner und Patienten, Patientin, findet viel zu wenig statt. Und Jalit Sehuli hat diese bezaubernde Geschichte erzählt, dass Kriminalbeamte und junge Ärzte gemeinsam in einer Studie waren. Und da ging es darum, wie überbringe ich die Todesnachricht? Weil ein Kommissar, passiert ja auch häufig, muss irgendwo, kennen wir aus dem Tatort, ne, ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Oder so ähnlich fängt das an. Und ich finde das total interessant, diese beiden Berufsgruppen zusammenzudenken, weil die am Ende zu einer ganz ähnlichen Herausforderung stehen. Und so Typen wie Jalit und solche Studien, die finde ich wiederum sehr mutmachend, auch wenn sie sehr klein sind. Ich wollte dich jetzt einfach nur ein bisschen aufmuntern. Das war Matthias Gockel, Oberarzt im Sana-Klinikum Lichtenberg, liebe Suse.
Ja.
Dort Leiter der Palliativstation.
Des Palliativdienstes.
Des Palliativdienstes.
Also meine Kollegin, nein, wir sind zu zweit und meine Kollegin dort hoch ist für die Station zuständig und ich jetzt seit diesem Jahr für den Palliativdienst.
Und wir sehen uns spätestens
im Februar
beim Festival. Wann ist es denn?
30. Januar bis 2. Also genau das Wochenende, Übergang Januar, Februar. 30. Januar bis 2.
Also
Februar.
Wir sind dabei, oder?
3 Wochen vor der Bundestagswahl kann man schon mal so ein Sterbefestival besuchen, oder? Ganz herzlichen Dank, lieber Matthias Gockel.
Vielen Dank.
Podcast von Funke.